Nichts ist entspannter, als anzunehmen, was kommt. Dalai Lama. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, / macht fertig, / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, wir eine neue Folge starten können. Ja, ich freue mich, dass wir mal wieder einen Gast haben tatsächlich. Diesmal wieder nicht in persönlicher Form beziehungsweise in mündlicher Form, sondern immerhin per Text und diesmal ganz besonders und ganz neu mit KI-Stimme. Wir sind alle gespannt, wie das klingt. Der Ersteller der KI-Stimme bzw. der KI-Dateien-Stimmen ist wahrscheinlich genauso gespannt wie ich auch. Aber komme ich erstmal zu dem Kalender, wie immer. Don't call it a dream, call it a plan. So starte ich mal in diese Folge. Oh Gott, ich fühle mich wieder also so bescheuert. Danke, dass ihr mich letzte Woche übrigens nicht ausgelacht habt, wegen meinem super schlauen Fehler. Aber ja, kann ja jedem mal passieren. Gut, Sonntag habe ich jetzt eben schon vorgelesen. Montag am 25. März. Mein Gott, der Monat ist auch schon wieder fast rum, ne? Also erst mein Geburtstag, dann kommt jetzt noch Ostern und dann ist schon wieder April, Mai. Also es rennt schon wieder das Jahr. Kleiner, aber wichtiger Reminder am Montag, 25. Nur du selbst weißt, was dir gut tut. Fehler zu machen ist vollkommen normal. Fokussiere dich auf das, was dich glücklich macht. Unterschätze niemals dein eigenes Können. Andere bestimmen nicht deinen Wert. Du trägst alles, was du brauchst, bereits in dir. Das ist aber dummer. Also der letzte Spruch ist wieder dumm. Manchmal muss man Sachen auch lernen, ne? Was man braucht zum Überleben. Also zum Beispiel, wenn man immer negativ gepolt wurde von seinen Eltern und schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann trägt man etwas ganz, ganz Bescheuertes in sich und muss es erstmal lernen, damit zu leben, beziehungsweise besser zu leben mit einem Therapeuten. Also der Spruch ist nicht so super smart. Naja, so wie der Spruch nicht super smart ist, bleib so, wie du bist. Ich hasse diesen Spruch. Ah, letztens schon mich mit jemandem darüber unterhalten. Beziehungsweise ich sage es jedes Jahr aufs Neue, weil ich es immer zu hören bekomme an meinem Geburtstag. Oder halt eben das super oft sehe auf Gratulationskarten oder das mitbekomme bei Freunden und so weiter. Und ach, bleibst du, wie du bist, ist einfach so ein dummer Spruch. Also man soll also stehen bleiben. Man soll so bleiben, wie man jetzt ist, in dem Punkt. Also okay, ich sage, darf man sagen, ab 70. Darunter ist wirklich ein schlimmer Wunsch. Ja. Habe ich ja schon erklärt. Am 26. Dienstag ist ein Reminder, schenkt dir heute selbst ein Lächeln. Du bist wunderbar. Wow. Am 27. Mittwoch ist Selbstliebe drinne. Es ist erneut an der Zeit, dir selbst Wertschätzung und Anerkennung zu schenken. Beantworte die folgenden Fragen für dich selbst und steigere dein Gefühl von Selbstliebe. Was kannst du besonders gut? Das fragen die auch jedes Mal irgendwie, ne? Was kannst du besonders gut? Welche Merkmale machen dich aus? Welche besonderen Erfolge hattest du in letzter Zeit? Echt, es ist schon schlimm, dass ich innerlich denke, mein Erfolg war schon gut, dass ich zum Orthopäden jetzt gegangen bin. Und meine ganzen, also jetzt habe ich Physio verschrieben bekommen, jetzt muss ich zum MRT wegen meinem Rücken. Aber ich bin schon stolz, schon Erfolg für mich, dass ich das mal durchgezogen habe und nicht so. Ich bin halt so der typische, ich gehe nicht zum Arzt, Mensch. Wozu? Also ich renne jetzt nicht wirklich wegen jedem Kleinkram zum Arzt. Ich weiß, es kann sich böse rächen. Außer halt den typischen, ja, einmal im Jahr zum Zahnarzt, ja, und man sitzt ja auch an der Quelle, aber da gehe ich ja eh nicht hin, aber einmal im Jahr das und ich muss ja einmal im Jahr zum Gynäkologen und solche Sachen halt, ne? Aber sonst, weiß ich nicht, wenn ich krank bin, bin ich halt krank, ne? Also klar, ich habe natürlich den Vorteil, ich muss mich nicht krank schreiben lassen oder sowas, aber wisst ihr so, es gibt so Leute, die rennen ja wegen jedem Pup dahin, die sagen, oh Gott, mein Hals ist so trocken. Und dann rennen die los. Also, naja. Jedem für sein Empfinden, ne? Dann am 28. ist das Zitat von Dalai Lama, was ich am Anfang vorgelesen habe. Am 29. ist wieder eine Meditationsübung. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Schließe deine Augen. Atme tief ein und aus. Gedanklich wachst du an einem perfekten Tag Traumtag auf? Ach so, jetzt stelle ich es erst. Wie startest du deinen Tag? Wie fühlst du dich? Wie sieht deine Umgebung aus? Welche erfüllten Tätigkeiten gehst du nach? Welche Menschen umgeben dich? Gehe den gesamten Tag gedanklich durch und finde heraus, was für dich besonders wichtig ist. Also, ob ich dafür meditieren muss, weiß ich ja nicht. Aber ja. Und hier haben wir wieder am Samstag 60 Sekunden Reflexion. Also, ich mag den Kalender, ne? Gar keine Frage. Aber ich finde, es wiederholt sich zu sehr. Und wir haben gerade mal, also ich entweder muss ich den Kalender nochmal tauschen oder ich weiß nicht, haben gerade mal den 30. März. Naja, 60 Sekunden Reflexion. Welche Gedanken kreisen momentan immer wieder durch deinen Kopf? Schreibe die Gedanken in den Ballons und stelle dir vor, wie du sie fliegen lässt. Gut, würde gerade gut zu mir passen, aber naja. Achso, dann ist ja schon was ist das denn? Spare 10% auf alle Malbücher. Ja, ich hatte auch mal so eine Phase, wo habe ich das denn? Ich glaube im Studium hatte ich so eine Phase während der Vorlesung. Es gab so gewisse Vorlesungen, da musstest du da sein, aber es war so langweilig. Entweder, weil man immer wieder das Gleiche durchgekaut hat oder weil es einfach nicht dein Thema war. So, ne? Und dann bist du manchmal einfach nur anwesend und holst die Notizen von jemand anderen oder es werden eh Notizen vorgegeben sozusagen. Und dann habe ich immer Mandalan am Anfang immer gemacht. Aber es hat mich, ich habe sehr viele Probleme bei Mandalas gehabt. Entweder, ich bin auch übrigens kein Farbgenie, ne? Also ich so, kennt ihr das so, wenn ihr manchmal so Leute beobachtet oder bei Instagram oder also bei Videos oder an sich so persönlich, tut man zwar selten, aber die malen so Mandalas aus und die Farben passen so 1A miteinander, die haben so ein richtiges Gespür dafür. Bin ich nicht, nee, bin ich gar nicht, ne? Also ich bin so der, ich kann so rot, grün, gelb, blau. So, aber dann fängt es schon an, schnell zu werden, wenn dann noch diese anderen Farben dazukommen, so pink und orange und naja, auf jeden Fall habe ich da kein Händchen für, ist aber auch egal, muss es ja auch nicht, soll ja einfach nur entspannen. Und das andere Problem ist, ich mag es nicht mit Buntstiften auszumalen, wenn sie nicht so deckend sind. Und dafür müsste man ja super doll aufdrücken meistens. Dann kann ich es nicht ab, wenn man dann aber mit Filzstiften malt, die so quietschen. Boah, das heißt, man muss dann ja meistens diese, heißen die Stabilos? Heißen die so? Die dickeren Stabilos nehmen. Und dann drückt das durch, meistens, auf das andere Papier. Und dann ist auf der anderen Seite aber auch schon ein neues Mann. Nee, da bin ich raus, ne? Das stresst mich. Und da bin ich schon im Punkt, das stresst mich zu sehr, als dass es mich entspannt, ne? Also wirklich, das habe ich eine Zeit lang echt gerne gemacht, aber so viel gemacht. Genau, und dann hat mir irgendwer mal nach Zeit. Ich überlege gerade, ob das noch so ein Care. Ich habe tatsächlich am Anfang so ja noch, also ich war ja beim Therapeuten auch noch während meines Studiums und dann habe ich erst Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Also sie hat die Anfangszeit meines Studiums noch miterlebt und da hat sie mir am Anfang immer noch so Care-Pakete geschickt. Unter anderem war da einmal, meine Mutter ist auch so ein Genie, die macht auch Preisschilder nicht ab, ne? Da darf auch Rabatt draufstehen. Juckt die nicht. Naja, auf jeden Fall hat sie mir dann mal nach Zahlen geschickt mit diesen kleinen Töpfchen. Wer kennt das? Das ist so eine Plastikreihe. Oh, ich wollte gerade Plastik sagen. Plastikreihe mit so kleinen Töpfchen aneinander. Und wenn du eins aufmachst und unvorsichtig bist, fällt das ganze Ding um. Auch da bin ich schon wieder heimlich genervt. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann versucht. Also diese Billo-Pinsel dabei, dann malst du drüber, kannst ja nichts machen. Nee. Und dann, es erinnert mich nämlich, ich weiß, kann mich gerade gut daran erinnern, weil ich vorgestern, also heute ist Freitag, spazieren war und an irgendeiner Häuserwand war so eins mit so Pferden. Ich glaube, das ist das Klischeebild überhaupt. Stand da einfach so an einem, oh Gott, wie heißt das, an einer Dekoration des Hauses so obendrauf. Ich weiß nicht, ob man es zu verschenken war oder ob es das Haus verschönern sollte. Beides hatte, glaube ich, nicht seinen Zweck erzielt. Wollte keiner haben, weißt du. Naja, auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass es nicht schön aussieht und ich will auch nicht sagen, dass manche es nicht echt drauf damit haben. Für mich ist es einfach nichts. So. Für mich ist es einfach nichts. Punkt. Ich bin der Meinung, ich hatte das auch tatsächlich mal als Kind. Und fand das auch scheiße, aber ich, naja, wer weiß. Aber ich glaube, meine Mutter hat so gedacht, oh, sie mag ja gerade das, dann passt das andere vielleicht auch. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was meine, also Das ist auch tatsächlich komischerweise, ist ja nicht so krass lange her, aber sehr verschwommen in meinem Kopf, was in diesen Care-Paketen drin war. Und ich kann mich tatsächlich nur so richtig dran erinnern, weil mein Vater mich letztens drauf gebracht hat, dass es, ja, und am Anfang war das doch beim Studium immer so. Und ich bin der Meinung, sie hat auch Essen und solche Sachen geschickt. Also so Nudeln, Reis. Was gibt es ja noch so? Solche Sachen halt, so Dosen. Aber fragt mich mal nicht. Also, ich weiß nicht. Und ja, warum sollte man sich auch so zurückerinnern? Also, ich vermisse da nichts und bin auch froh, in diesen Rahmen gesprengt zu haben. Ich habe mich gestern erst mit jemandem in einer Kneipe unterhalten, der so gesagt hat, dass er sehr, sehr traurig ist, weil er keine Familie mehr hat und auch schwul ist und dadurch ja auch kein Kind hat, was er sehr traurig findet. Aber leider auch kein Partner, schon ein bisschen älter auch. Und er auch so denkt, wenn er dieses, sagen wir mal, Kneipenleben nicht mehr hat, sei es beruflich und privat, weiß er gar nicht, wie er klarkommen soll. Also er trinkt nicht, er raucht nicht, lustigerweise. Aber so ist so eine eigen geschaffene Familie, so diese Base. Und dann kamen wir so drauf, so dass, wie seine Mutter und sein Vater gestorben sind und wie schlimm das war. Und er ist tatsächlich Adoptivkind, aber super schlimm so. Aber das sind natürlich seine, für ihn die echten Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja, das Schlimmste steht mir noch bevor, so, ne? Also ich kenne natürlich den Tod auch von der Familie und ihr wisst es ja so, der wichtigste Mensch überhaupt in meinem Leben ist ja schon seit Jahren verstorben. Gott hab sie selig, ne? So. Aber ich habe auch gesagt, ich habe zu meiner Mutter keinen Kontakt und für viele ist es immer nicht zu begreifen, so nach dem Motto, es ist ja Familie. Aber ich habe mir die ja nicht ausgesucht, die Familie. Und wenn jemand nur negativ ist, dein ganzes Leben beraubt, nur schlechte Sachen in dich einpflanzt, und wie eben die Diagnose ist, ihre Selbstachtung aus dem Fertigmachen meiner Person ist und das auch nicht heilbar ist und sie nicht therapierbar mehr ist, macht es keinen Sinn, da noch Energie reinzulegen, da noch Kontakt zu halten. Wisst ihr? So. Und ich möchte eine Lanze brechen für Menschen, die eben Kontakt zu ihren Eltern oder irgendwie Familie abbrechen. Und ich finde es ein bisschen nervig, dass oft das so ins Licht gerückt wird von, das sind halt die Verrückten. Aber ich habe meine Entscheidung sehr, sehr krass und bewusst gefällt mit therapeutischer Hilfe und bin heute offener, freier und selbstbewusster denn je. Also nicht, dass ich komplett unselbstbewusst war, aber ich habe es auch schon öfter erwähnt. Ich möchte einfach nur mal kurz da so drüber reden, weil es gerade so ein aktuelles Thema für mich seit gestern war, weil es ja eben viel, weil ich viel darüber gesprochen habe und der Mensch es eben nicht verstehen konnte. Irgendwann ja schon, weil ich habe es ja erklärt. Aber weil wir dann halt darüber gesprochen haben, wie geht's dir denn, wenn deine Mutter dann stirbt? Und da habe ich gesagt, also ich meine das nicht böse, aber juckt mich nicht. Ich freue mich für sie, weil ich weiß einfach, sie ist mit diesem Leben total unglücklich und wollte schon immer, ne, gehen. Und sagt, hat sie super oft zu mir gesagt und nicht nur angedroht, sondern auch gesagt. Und ich weiß auch so, ne. Und ich glaube, sie vermisst meine Oma, also ihre Mutter, genauso super mega doll wie ich. Ich kann damit leben, auch wenn es immer für immer schmerzhaft wahrscheinlich sein wird. Weil sie halt wie meine Mutter war, sozusagen, aber sie halt, glaube ich, nicht so krass. Und an sich hat sie auch niemanden. Sie hat jetzt zwar geheiratet, was super mystisch ist. Ich habe von meinem Vater so gehört, ja, übrigens, ist deine Mutter hat geheiratet. Ah, okay, krass. Aber so wie ich weiß, ist sie so traumatisiert. Ich will auch nicht zu viel erzählen, ne? Aber so traumatisiert. Also wisst ihr so. Meine Mutter oder diese Person ist ja kein Teufel himself. Sie ist ja nicht als Antichrist geboren, wisst ihr? Sondern es ist so, dass sie auch super schlimme, traumatische Sachen in ihrer Kindheit erlebt hat, auf die ich ja nicht eingehen muss. Und deswegen ist sie so, wie sie eben ist. Am Anfang waren es so kleine Ausbrüche, würde ich sagen. Also sie hat Gewalt miterlebt an sich selbst und eben wie sagt man, im elterlichen Umfeld, dass die miteinander sehr gewalttätig waren. Sie hat Betrug miterlebt, sie hat sexuelle Gewalt an ihr selbst miterlebt und so weiter und so fort. Kein stabiles Umfeld gehabt. Der Stiefvater war auch sehr, sehr cringe heutzutage habe. Ich habe das auch ein bisschen aufgearbeitet. Ja, ist schon noch ein bisschen mystischer, die ganze Sache. Aber gut, ich will es auch gar nicht genau wissen. Gut, es gibt einem natürlich trotzdem nicht das Recht, eine andere Person so zu behandeln, wie sie mich behandelt hat. Aber es kam erst so in kleinen Schüben. Sie hat gerne mal ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Sie kann keine Liebe so, also sie geht auch nicht Händchen halten durch die Stadt. Sie kann keine Liebe so empfangen und geben. Sie mag das nicht. Sie fühlt sich, das ist eklig, auch so sexuell gesehen. Da hätten schon viele Alarmglocken bei vielen Menschen schrillen müssen. Und sie ist halt sehr abwertend, sehr kalt, sich selbst auch gegenüber. Sie war nie zufrieden mit sich selbst. Dann war sie mal ein bisschen in der Bulimie-Phase, dann war sie sehr in der Alkoholphase, dann war, also sie hat halt alles durchgemacht. So, und sie hat sich erst viel, viel, viel zu spät helfen lassen. Und so, es gibt so psychische Sachen, die sich so verfestigen können, dass sie halt schwer, schwer abzulegen sind. Dann kommt natürlich dazu, also sie ist sehr, sehr psychisch krank. Dann kommt dazu, dass sie suizidal sehr, sehr schlecht dasteht. Dann kommt dazu, dass sie Medikamenten, also / Drogen, weil es sind verschreibungspflichtige Sachen, Medikamente und alkoholabhängig ist, angeblich trocken, aber immer mal wieder geht ja was, so ungefähr, also ist sie nie trocken. Und so weiter und so fort. Also es kommen so viele Traumata hinzu. Und ich würde auch sagen, dass auch eine Geburt zum Beispiel ein Trauma auslösen kann. Ich bin nicht auf natürlichem Wege zur Welt gekommen, sondern per Kaiserschnitt. Das heißt, sie hatte nicht den Prozess, das bei vielen übrigens, den Prozess der Geburt, wenn man das Kind aus sich rauspresst. Ich habe mich so viel damit beschäftigt, ich will euch auch nicht langweilen, aus sich rauspresst. Es ist ein Prozess, dass man seine Säfte sozusagen an dem Kind sich abreibt und es den Geruch mitbekommt. Und durch den Schmerz ist auch ein Verbindungseffekt im Gehirn plötzlich da. Und wenn du es dann auf dich gelegt bekommst, es ist ein ganz, ganz großer Mechanismus, der auch wichtig ist für die Mutter-Kind-Beziehung. Und es gibt ja super viel posttraumatische Belastungsstörungen und danach. Es haben auch sehr, 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 sehr oft Leute, die eben nicht so entbunden haben. Natürlich haben es auch die anderen, aber da fehlt halt oft so, auch dadurch wird übrigens ein Kind auch gesünder sein. Das Ganze hat auch ganz viel mit Abwehrkräften zu tun, durch die Sekrete, die bei der Geburt ausgeschieden werden von der Mutter. Das ist echt krass. Also ihr müsst euch da mal, falls ihr mal so eine Arte-Doku seht, ist super spannend. Also es betrifft mich an sich nicht, aber es ist super spannend so. Naja, auf jeden Fall. Wie kam ich auf das Thema? Ach so, ja, dass ich mit meiner Mutter und das in Lanze brechen möchte. Wie gesagt, sie hat so viele Dinge mit mir gemacht, an mir ausgeübt und ihre Psyche eben an mir ausgeübt. Und es ist nicht so, also an dem Ast, auf dem man sitzt, sägt man nicht, familiär gesehen. Du wirst immer deine Mutter und deinen Vater schützen. Auch wenn sie dir jeden Tag ins Gesicht schlagen, schützt du deine Mutter und deinen Vater und schiebst die Schuld auf dich. Das ist ein psychologisches Gesetz, leider Gottes. Es braucht sehr, sehr viel, damit sich das ändert. Entweder hat man selber psychische Erkrankungen plötzlich, oder zum Beispiel die Eltern trennen sich und man bleibt bei der guten Person und natürlich wird dann der Vater verteufelt oder die Mutter und ne. So, dann kann man sich das auch so ein bisschen zurechtlegen. Auf jeden Fall bleibt immer eine Narbe zurück. So wie bei mir auch. Eine sehr, sehr große Narbe, die auch gespeist ist mit Depressionen, die immer mal wieder kommen. Depression kann man nun mal nicht heilen. Es ist nun mal, wie es ist. Damit muss man leben. Aber ich bin ja nicht dafür da, dass ich das weitertrage und dass diese Narbe größer wird und dass immer wieder die Narbe eröffnet wird, indem sie ihre Krallen da reinmacht. Und also ich weiß nicht, ob ihr ein gutes Bild davon habt, wie ihr euch das vorstellen könnt, aber also wir waren kein Assi-Haushalt, wir waren sehr, sehr gut betucht auch. Wie gesagt, wir sind zweimal im Jahr in Urlaub geflogen. Wir haben keinen, also meine Großeltern haben natürlich Eigentum und ich habe ja auch mit zum Abitur eine Wohnung gekriegt. Das alleine, glaube ich, sagt schon alles. Aber also uns ging schon sehr, sehr gut und das sah man auch bei uns, glaube ich, niemanden an und auch, also meine Freundinnen haben immer gesagt, euch geht's ja gut und so, aber Meine Mutter war sehr gut da drin, das zu verschleiern. Also bei uns war es immer sauber, immer ordentlich. Wir hatten immer gute Sachen an und so weiter. Also es war nicht dreckig und assi. So, ne? Aber ich sage auch immer, wenn ich mit Kumpels so unterwegs bin und die zeigen mir so ihre Hut und manchmal ist auch so Plattenbau und das fasziniert mich richtig, weil ich kenne sowas nicht. Ne? So, bin so, wow, krass, dass man, ne, so wie man da gelebt hat. Und die hatten aber manchmal eine krass gute Kindheit, so, ne? Das ist schon faszinierend. So. Aber bei uns hat man es nicht angesehen, weil meine Mutter das gut verheimlichen konnte. Aber ja, trotzdem war der Alkohol und die psychischen Störungen so groß, dass ich mir von Kindheit an alleine Essen kochen musste, eine gewisse Zeit. Dass sie mich fertig gemacht hat, verbal und körperlich. In dem Faktor von täglich, beziehungsweise alle so 2 bis 3 Tage, dass ich nach Hause gekommen bin, die ganze Wohnung, alles so kaputte Sachen überlagen, weil sie irgendeinen verrückten Moment hatte, dass sie irgendwo stand, mich hochzitiert hat, beispielsweise, also ich sage jetzt nur Beispiele, ne? Weil man es halt manchmal nicht versteht, warum man bricht mit jemandem und man kann manche Dinge einfach nicht wieder gut machen, gerade wenn man das nicht sieht. Es gibt immer Menschen, die sagen, warum? Ich habe doch nichts gemacht. Du hattest doch immer gute Kleidung, immer eine warme Wohnung, immer ein Dach über dem Kopf, immer was zu essen. Aber sie sehen nicht die Probleme, die sie erschaffen haben. Sie ersehen nicht, dass sie selber ein riesengroßes Problem sind und sich erstmal heilen müssen, um klarzukommen. Und dass ich nicht der Faktor bin, um das aufzuräumen. Naja, ich will auch gar nicht die ganzen Beispiele sagen, aber ich springe auch ziemlich durch. Ich merke das auch gerade, aber es ist so eine Sache, dass ja, ich habe ihr geholfen. Ich habe ihr auch, als ich kurz vorm Studium war, ich habe sie zur Therapie gefahren. Ich habe sie in die Geschlossene gebracht. Ich habe ihre Sachen immer gebracht. Ich habe ständig Anrufe bekommen mitten im Studium und bin dann nach Berlin geeilt und so weiter und so fort. Aber irgendwann hört es halt auf, wenn du jeden Tag Kopfschmerzen hast, wenn du im Flur einfach zusammenbrichst und dir fast den Schädel aufschlägst und alleine bist einfach. Und wenn du jeden Tag Depression hast und selber an dir zweifelst und immer kleiner und kleiner wirst, dann hilft manchmal einfach nur ein Kontaktabbruch. Und mein Therapeut hat auch gesagt, eigentlich ist man immer für Aussöhnung und Versöhnung. Aber wenn manche Menschen schon einen Punkt überschritten haben, für dich selbst dann nicht mehr das Wohlbefinden irgendwie steigern kann und auch nur so halb, meine Mutter hat sich einmal entschuldigt bei mir im Urlaub und hat mir eine Handtasche gekauft und gesagt, das ist jetzt meine Entschuldigung an dich. Und ich habe gesagt, du verstehst nicht, worum es mir hier geht. Und in dem gleichen Atemzug trinkt sie Alkohol. So, es ist ein Teufelskreis. Und wer aus seinen Gewohnheiten nicht rauskommt und sich nicht bessern kann und wo man immer wieder Angst haben muss, geht wieder von vorne los, dann kann man einfach auch den Kontakt abbrechen. Und es gibt auch weniger Gründe. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist einfach nur nebenher gelaufen als Kind. Der wurde nie geliebt, der hat keine Aufmerksamkeit bekommen, der hat bei einer Familie, wo er einen Austausch gemacht hat, erst Fahrradfahren und mit Messer und Gabel essen müssen. Und da war er fast 15. So, und er sagt, ich sehe keinen Grund, mit meiner Mutter Kontakt zu haben. Sein Vater ist schon längst gestorben, aber mit seiner Mutter Kontakt zu haben. Und das hat er bis zum Tod so getrieben. Und er sagt auch, ich fühle mich nicht, dass ich jetzt schuldig bin oder dass ich irgendwie traurig bin, dass ich weine der Mutter hinterher, die sie hätte sein können, die sie aber nie war und wo sie es auch nie eingesehen hat. Und manche gehen ja gar nicht zur Therapie, ne? Und dann bist du sowieso einen Schritt weiter, wenn du bei der Therapie warst. Du hast nicht die Verantwortung für deine Eltern. Ich möchte deine Lanze brechen. Du bist nicht verrückt, weil du sagst, du willst keinen Kontakt zu deiner Mutter, deinem Vater, deinem Onkel, deinem Bruder. Es gibt auch Geschwistersachen, sowas, die immer verrückt waren und psychisch und so. Du kannst die Hand reichen, aber irgendwann musst du an dich denken. Und das ist das Allerwichtigste. Denk dabei an dich. So, die arme Person, die jetzt hier Interviewpartner ist, fällt mir gerade so auf. Kommen wir wieder zu anderen Themen. Ich habe jetzt 20 Minuten Deep Talk gemacht. Ja, tut mir leid für die, die es nicht juckt. Ich hoffe, die haben es einfach überspult oder keine Ahnung. Es tut mir leid, aber es musste einfach mal raus, weil ich habe gestern so gedacht, dass immer noch diese Vorurteile da sind. Das ist schon krass. Also, und es gibt Menschen, die nicht so safe sind wie ich. Und dann doch einknicken und doch wieder zurückgehen. Was auch, also wenn du es brauchst, diese Person und die dir in dem Moment das gibt, was du brauchst, du darfst auch egoistisch sein, dann darfst du auch zurückkehren. Ne? Also ich hatte auch einmal einen Kontaktversuch wieder, Das war aber noch ganz am Anfang im Studium, aber dann habe ich auch gemerkt, nee, es, nee, solche ganzen Vorwürfe höre ich mir nicht an, also bitte. Ja, und diese ganzen Androhungen. Genau. Gut, wir haben diese Woche einen Podcast-Gast, also wieder BDSM-Podcast und seine Community, der uns ein bisschen was erzählen will über den Fetisch, seine junge Dame. Die wird sich gleich vorstellen und ich bin jetzt auch sozusagen so gut wie durch. Ich lese ja nur die Fragen vor und dann kommt eine KI-Stimme. Die Person möchte nicht mit ihrer Stimme auftauchen, weil sie Angst hat, dass sie erkannt wird, was für uns, glaube ich, alle vollkommen okay ist. Hauptsache, man erzählt mal ein bisschen was Interessantes über das Thema. Und zwar hat sie einen Fetisch für aufblasbare Dinge. Man nennt es auch, oh nein, warte, man nennt es auch Inflatables. Ich habe es extra schnell ausgesprochen, wenn man es nicht hört. Ich würde es Inflatables. Oh mein Gott, ich versuche das mal gucken, ob es Google-mäßig das als Ton gibt. Ach Gott, was mache ich denn hier? Moment, so. Wie macht man das nochmal? Ah, Translate, ne? Moment. So, Moment. Ton? Ich glaube, man hört es eh nicht. Inflatables. Ich und mein Englisch. Ja, also es wird jetzt immer mehr verlangt, was heißt verlangt, gewünscht, sich gewünscht von mir, dass ich auch mal ein Englischstudio mache. Also ich kann es ja mal machen, das haben wir uns zum Lachen. Ich kann das, ne? Aber, naja gut, Grammatik kann ja nicht so mega krass schwer sein. Also das war auf jeden Fall das Englisch abgewählt. Juhu, ich war so froh. Also, naja, gut. Wir fangen gleich an. Wie gesagt, ich habe 10 Fragen von der Community und mir selber zusammengeschrieben. Und dann können wir uns das ja gleich mal anhören. Es beginnt jetzt gleich mit der Vorstellung der Person. Und dann geht es weiter mit den Fragen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei den Fragen. Vielen Dank an die Dame. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Achso, in die Inflatables-Dame. Jetzt haben wir es. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich fand es auch irgendwie super interessant, die Antworten zu lesen. Habe lange nicht mehr so krass gehabt. Aber gut, wir hatten ja auch lange keinen Gast mehr. Also nochmal ein kleiner Aufruf, wer eben Bock hat, auch mal von seinem Fetisch zu berichten. Wir können es, wie gesagt, auch über den Weg des Nichtsprechens machen. Ich kann es auch vorlesen. Ich kann es auch per KI machen. Also Hauptsache, man kann natürlich auch gerne mal widersprechen. Gar kein Problem. Aber das würde mich sehr, sehr freuen. Das wird den Podcast sehr bereichern. Und ja, ich würde sagen, ich beende es an diesem Punkt und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann starten wir in das Interview rein. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Meine Geschichte. Ich wollte damit echt nur einfach so ein bisschen so Lanze brechen an die Menschen, die sagen, ich möchte keinen Kontakt. Das gilt natürlich auch dafür, dass manche eben verurteilt werden mit ihrem Fetisch, mit ihrem Lebensstil, den sie eben führen und sich ausleben und dass manches eben aus religiösen oder aus an sich anderen Punkten nicht sehen möchten, nicht fühlen wollen und irgendwie blah finden, da darf man auch sagen, sorry, dann übersteigt das deinen Horizont, bin ich auf einem anderen Level und dir alles Gute. Also und klar tut das weh. Ich möchte mich nicht freisprechen davon zu sagen, dass das am Anfang hart ist, dass man ja sagt, meine Eltern oder meine Mutter, mein Vater, ich habe keinen Kontakt mehr zu der Person, die ist aber noch da. Das ist schon hart, das ist schon krass. Man muss da, also das ist schon viel Arbeit für einen selber und meistens muss man das eben begleitend machen. Aber das geht vorbei und man fühlt sich plötzlich viel besser und befreiter und lockerer und man lernt sich anders, ganz, ganz anders kennen, ohne diesen psychischen Druck, der irgendwo in einem ist und einen irgendwie in Ketten hält, muss man schon so sagen. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich hoffe, euch geht's natürlich gut. Ihr bleibt gesund, ich bin gesund. Und, dann ist ja schon Ostern, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ist schon Ostersonntag nächste Woche, oder? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch im Kopf. Nee, nächste Woche bin ich ja eigentlich auch. Also alles, was ich erzählt habe, aber ich darf euch auch nichts mehr erzählen, ne? Alles, was ich erzählt habe, fällt ins Wasser. Erst das Konzert, wo ich auch für nach Hamburg musste, ist ja ins Wasser gefallen. Jetzt kommt ja das Tattoo Ende des, also nächste Woche. mit meinem Vater zusammen, ist auch halb ins Wasser gefallen. Also mein Vater kriegt sein Tattoo, Gott sei Dank, ich aber nicht, weil die Person plötzlich hundetechnisch nicht kann. Wo du denkst, hä? Aber egal, Hauptsache mein Vater hat erstmal das Tattoo, das ist das Wichtigste, damit das nicht, ja, ihr wisst, klopf auf Holz. Das Ganze jetzt steht noch, ja. Aber da steht noch, also, da ist noch hotelkritisch alles. Oh, also wirklich, oder beziehungsweise auch die Verbindung, alles. Ich muss gucken, wie ich das schaffe. Aber es wird schon. Ja, mein Neffe sollte auch super oft kommen. Ist auch jetzt noch gar nicht gekommen. Kommt wahrscheinlich übers Osterwochenende. Also, das ist alles, das reicht mir dann auch schon wieder. Naja, gut. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.
Hallo Zuhörerschaft. Ich bin Jana, 27 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich höre den BDSM-Podcast schon seit Folge 99 und bin ein kleiner Fan. Lange habe ich mit mir gerungen, bis ich mich entschloss, Sabina zu schreiben und meinen Fetisch euch zu offenbaren. Ich möchte meine Stimme nicht zeigen, da ich mich in einer wichtigen Position im öffentlichen Dienst bewege. Ich bin eine Fetischistin für Inflatables bzw. aufblasbaren Dingen. Meine drei liebsten Gegenstände sind aufblasbarer blauer Stuhl mit Kopfteil und Armlehnen, aufblasbarer Plug, schwarz, und aufblasbarer Dildositz in Rot.
Frage Nummer 1. Wann und wie hast du festgestellt, dass das eben dein Fetisch ist oder diesen Fetisch zu haben?
Ja, es gab einen deutlichen Schlüsselmoment. Ich ging mit ungefähr 16 Jahren in ein öffentliches Freibad in Berlin. An diesem Tag gab es im besagten Bad ein Fest und man konnte schöne Preise ergattern. Was ich damals gewann, weiß ich leider nicht mehr, aber mein Freund gewann eine schwimmende Insel. Gemeinsam bliesen wir diese auf und der Geruch erregte mich. Wir lagen gemeinsam darauf in der Sonne und im Wasser, hatten viel Spaß und waren zwei verliebte Teenager. Ein normaler Tag im Bad ging vorüber und abends fasste ich mich das erste Mal eigenständig an und der Geruch der aufblasbaren Insel füllte noch immer mein Jugendzimmer.
Gibt es besondere aufblasbare Sachen, wie zum Beispiel Formen und Farben, die dich erregen, oder ist das egal? Also doof gefragt, reicht auch eine normale Luftmatratze? Das ist Frage Nummer 2 natürlich.
Mein Fetisch hat sich über die Jahre immer mal wieder angepasst und verändert. Zu Beginn klebte ich sprichwörtlich an der besagten Insel fest. Sicher über ein Jahr und danach nahm ich alles, was ich bekam. Dazu kann ich sagen, dass meine Eltern sich wunderten, dass ich oft mit mehrfachem Spielzeug auftauchte, aber keiner mich direkt ansprach. Heute mag ich am liebsten die Farbe Rot und Blau. Hier weiß ich nicht, warum dies so ist, und ich mein Fetisch ist am stärksten bei der Kombination aus verschiedenen Formen. Sessel plus Schwimmweste plus Plug als kleines Beispiel.
Frage Nummer 3. Es gibt ja bei den Lunaren auch die, die das mögen, wenn man Ballons platzen lässt. Ist es bei dir auch so? Oder wird da schon speziell bei dir drauf geachtet, beziehungsweise bei dem Fetisch Inflatables drauf geachtet, dass das nicht kaputt geht, die Sachen?
Bei mir ist es so, dass ich keinen Faible habe, Dinge zu zerstören. Zumal das nicht so einfach ist, wie bei Luftballons. Ich schließe hier aber auf keinen Fall aus, dass man Luft auspresst oder halbschlaffe Gegenstände nutzen kann. Alles hat für sich stehend einen gewissen Reiz.
Frage Nummer 4. Was empfiehlt sich im Umgang mit dem Material?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich euch empfehlen darf und kann. Ein Profi bin ich nicht. Raten würde ich immer, die neuen Gegenstände zu reinigen. Chemikalien sind ein großes Thema in dem Fetisch. In der Sonne sollte man auch nichts zu lange liegen lassen, da der Weichmacher sich verselbstständigen kann. Kauft nicht zu günstig. Wichtig, ich behaupte, jeder weiß, wie es dann riecht. Dieser Geruch kann starke Kopfschmerzen verursachen und trotz viel Gebrauch verfliegt dieser nicht.
Frage Nummer 5. Erregt es dich nur zu Hause bzw. im geschützten Rahmen? Oder lassen auch Alltagssituationen wie zum Beispiel Schwimmbad deinen Fetisch ausschlagen?
In der Frage 1 habe ich erklärt, wie ich zu meinem Fetisch kam, und genau diese Situation meide ich. Lustig ist, dass mich ein Indoor-Schwimmbad gar nicht irritiert. Auch kann ich normal in den Sommerurlaub fliegen und habe dort tatsächlich keine Fetischbezüge. Ich lebe den Fetisch fast nur zu Hause aus. Dort befinden sich auch die meisten Dinge zum Aufblasen.
Frage Nummer 6. Kennst du Gleichgesinnte oder kannst du den Fetisch mit anderen Personen teilen?
In einer glücklichen Beziehung befinde ich mich seit über 3 Jahren. Mein Freund weiß von meinem Fetisch. Er baut es auch gern in unser normales Sexleben ein und schenkt mir immer mal wieder neue aufblasbare Teile. Er ist es auch, der mir Plugs zum Aufblasen näher gebracht habe, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Gleichgesinnte kenne ich leider nicht. Ich kenne andere Fetischisten aus Clubs und Bars, in die ich und mein Freund gerne zu bestimmten Themen gehen. Wie auch hier halte ich mich mit einer Maske verdeckt, aber zu meinem Fetisch kenne ich persönlich niemanden. Ich gebe zu, ich habe mir oft vorgestellt, wie es wäre, frei von der Geschlechterwahl, mich mit einem anderen Fetischisten zu vergnügen. Randnotiz: Mein Freund und ich würden uns jede sexuelle Freiheit gestatten.
Frage Nummer 7. Gibt es einen gewissen Grad der, in Anführungsstrichen, Aufgeblasenheit, der dich anmacht, oder muss es immer nur prall sein?
Lustige Frage, über die man selbst wenig nachdenkt. Danke für die Anregung. Es ist ganz verschieden. Manchmal braucht man das Nachgeben eines Objektes, um sich zu bewegen und es gefügiger zu machen. Manchmal braucht man die Prallheit für das Fühlen und Nutzen.
Frage Nummer 8. Wie sieht es denn mit dem Geruch aus? Inwieweit spielt das eine Rolle?
Da habe ich bereits was in den Tipp zugeschrieben. Ich mag den Geruch persönlich am liebsten, wenn er nicht so aufdringlich riecht, aber gut wahrzunehmen ist. Ich halte mir die Dinge selten direkt ans Gesicht und schnüffle daran. Ich bin mir bewusst über die vielen Risiken. Eine schöne Kombination ist bis heute für mich Plastikgeruch und Sonnenmilch. Sicher wird man sich denken können, warum dies der Fall ist.
Frage Nummer 9. Hast du auch schon mal versucht, selbst etwas zu bauen, zusammenzufügen oder zu erschaffen für deinen Fetisch?
Wahrhaftig musste ich eben meinem Freund eine Nachricht schicken, um zu schauen, ob mir da irgendwas nicht einfällt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Nein.
Und die letzte Frage, und damit vielen Dank für die Mühe, meine oder unsere vom Podcast und der Community Fragen zu beantworten. Wie stellst du deinen Fetisch? Schaust du auch Videos an? Und wenn ja, gibt es da so eine Geschlechterwahl?
Ja. Auch Videos turnen mich an. Dabei ist mir egal, ob es eine Herrin befiehlt, ob es aus Spaß im Pool ist oder es ein anderer Fetischist vorführt. Es kommt immer auf die Tagesform an. Meinen Fetisch lebe ich sonst gemeinsam mit meinem Freund aus oder allein zu Hause. Es ist schwer, dies zu beschreiben, denn ich folge keinem Muster, sondern habe viele verschiedene Formen und Objekte. Mal liebe ich es, dass mein Freund mich dominiert und mich meinen Dildo-Stuhl 30 Minuten vor seinen Augen reiten lässt, mal liege ich nackt auf einer Schwimminsel, fühle das Material unter mir und mache es mir selbst, und mal mache ich den Haushalt mit einem aufblasbaren Plug im Arsch und einer Schwimmweste. Ich muss nicht jedes Mal meinen Fetisch hinzufügen, aber finde es sehr reizvoll. Ich habe auch schon 2 Wochen Urlaub gemacht und nicht einmal meinen Fetisch ausgelebt.